ARD.
Am Abend des 19. Dezember 1980, irgendwann zwischen 18.42 Uhr und 19.02 Uhr, werden Frieda Pöschke und Schlomo Lewin grausam ermordet. Die Tat in der Erlanger Ebrardstraße ist wirklich eine Hinrichtung. Im Laufe der Ermittlungen gerät dann die rechtsextreme Wehrsportgruppe Hoffmann ins Visier der Ermittler. Ein besonderes Indiz dabei ist eine gefundene Damensonnenbrille und die gehört der Lebensgefährtin des Chefs der Wehrsportgruppe, Karl-Heinz Hoffmann. Vom Tatort liegt das ehemalige Hauptquartier dieser paramilitärischen Organisation, die übrigens zu dem Zeitpunkt bereits verboten war, nur mehr als 20 Autominuten entfernt, nämlich auf dem oberfränkischen Rittergut Schloss Ermreuth. Und hier beginnt jetzt der zweite Teil unserer heutigen Geschichte, knapp 2 Stunden nach dem Verbrechen. Unbedingt den ersten Teil nochmal anhören, ist nämlich ganz wichtig für das Verständnis des Falls. Und für die jetzt folgenden Schilderungen ist ganz wichtig zu betonen, dass diese vor allen Dingen auf dem späteren Gerichtsurteil zu dem Fall beruhen und damit im Wesentlichen auf den Aussagen eines Mannes, nämlich von Karl-Heinz Hoffmann selbst, der viele Jahre später selbst auf der Anklagebank sitzen wird.
Auf Schloss Ermreuth hatte die Wehrsportgruppe nicht nur ihre Zentrale, hier leben eben auch Karl-Heinz Hoffmann und seine Freundin Franziska Birkmann. Am Tag der Ermordung von Frieda Pöschke und Schlomo Lewin, also dem 19.12.1980, da haben die beiden Besuch von Jörg H. und dessen Lebensgefährtin. Jörg H., der ist selber Anführer einer Wehrsportgruppe aus Hannover. Sie trägt den, wie ich jetzt finde, unmissverständlichen Namen Germania. Und diese, ich sag jetzt mal salopp, illustre Runde, die soll nun in der Küche sitzen. Man unterhält sich und gegen 21 Uhr klopft es plötzlich an der Fensterscheibe. Draußen, da steht Uwe Behrendt. Für Hoffmann ist dieser Uwe Behrendt absolut kein Unbekannter, denn er ist nicht nur Mitglied der Wehrsportgruppe Hoffmann, er lebt derzeit auch in einem Zimmer des Schlosses. Behrendt steht also jetzt angeblich draußen vor der Tür und was macht er da? Er verlangt, seinen Chef zu sprechen. Die beiden, die ziehen sich dann für ein vertrauliches Gespräch zurück, denn das, was Behrendt seinem Chef nach dessen Version berichtet, das ist wirklich von großer Tragweite. Angeblich erklärt Behrendt nun, er habe ein Attentat verübt. Und dann, auf die direkte Nachfrage Hoffmanns, soll Behrendt sinngemäß erklärt haben, er habe den Vorsitzenden der israelitischen Kultusgemeinde in Erlangen erschossen. Ich springe jetzt mal etwas in dem angeblichen Dialog. So soll Behrendt dann weiter erzählt haben, er habe auch noch die Frau erschossen und das würde er nicht verkraften. Auf die Frage nach dem Warum, da habe Behrendt dann gesagt, ja Chef, ich habe es auch für Sie getan und weiter ausgeführt, das sei die Rache für das Oktoberfestattentat, weil er, Hoffmann, doch nie was gemacht hätte. Behrendt soll in diesem Gespräch dann auch von der Damensonnenbrille berichtet haben. Dabei erzählt er seinem Chef angeblich nun, das spätere Mordopfer, Lewin, habe, Zitat, Behrendt sofort angegriffen und habe ihm die Brille runtergerissen. Er habe die Brille sogar noch liegen sehen, habe aber nicht gedacht, dass es so wichtig sei. Jedenfalls habe er die Nerven verloren und sogar noch den Fernseher ausgeschaltet. Wie gesagt, wir geben jetzt hier nicht das ganze Urteil wieder, also den vermeintlichen Tatsachenbericht, sondern immer nur Auszüge. Nachdem Hoffmann das hört, soll er dann seinem Schützling erklärt haben oder nahegelegt haben, erstmal unterzutauchen. Er selbst würde versuchen, die Spuren so gut es geht zu verwischen. Angeblich geht Hoffmann danach wieder zu seinen Gästen, die an seinem Verhalten nichts Ungewöhnliches bemerken. Behrendt soll dann in sein Zimmer gegangen sein, da nimmt er jetzt erstmal ein Bad, macht sich im Anschluss fertig und geht in die Kneipe des Dorfes. Der Wirt, das ist auch ein Bekannter von Hoffmann, und dem erklärt Behrendt jetzt, er solle alle verdächtigen Gegenstände wegschaffen. Ich weiß jetzt nicht genau, was damit gemeint ist. Jedenfalls würde Behrendt erwarten, das erklärt er wohl jetzt, dass schon bald die Polizei eintreffen würde. Was wir aus Teil 1 zu der Ermordung von Frieda Pöschke und Schlomo Lewin bereits wissen, es wird noch Wochen dauern, bis die Polizei tatsächlich die richtigen Schlüsse zieht und kommt.
Also wir erkennen, die Ermittlungen laufen jetzt noch weiter an und der wichtigste Beweis aber, Das ist natürlich die Tatwaffe. Und Behrens soll gegenüber Hoffmann erklärt haben, dass er für den Mord eine Beretta aus den Beständen Hoffmanns verwendet habe. Die aber will Behrens schon auf dem Rückweg sicher entsorgt haben. Übrigens, wie er diese knapp 17 Kilometer vom Tatort in Erlangen nach Ermreuth zurücklegt, das wird nie geklärt werden. Auch wenn die Waffe jetzt nicht auffindbar ist, das ist ganz wichtig zu betonen, muss Hoffmann nun doch weitere belastende Spuren verwischen. Auch weil an der Waffe ein selbstgebauter Schalldämpfer angebracht war. Dieser wird auch noch eine ganz wichtige Rolle spielen. Also er geht in den Schießkeller, denn da hatte er gemeinsam mit Behrendt immer Schießübungen mit der Beretta samt des Schalldämpfers durchgeführt und kratzt oder pult nun die entsprechenden Hülsen und Projektile aus dem Lehmboden. Er zerquetscht sie anschließend in seinem Schraubstock und schmeißt sie bei einer Autofahrt aus dem Fenster. Die von Behrendt bei der Tat getragene Kleidung verbrennt er in einem Kachelofen. Und Karl-Heinz Hoffmann gibt Behrendt dann auch noch Geld für die Flucht. Behrendt reist schließlich zwei Tage nach der Tat, also am 21. Dezember 1980, mit einem bereits ausgestellten Visum in die DDR. Er trifft sich dort mit seiner Mutter und mit seiner Schwester, die dort leben. Doch bereits am zweiten Weihnachtsfeiertag, also am 26. Dezember, taucht Uwe Behrendt plötzlich wieder in Ermreuth auf. Franziska Birkmann, die Lebensgefährtin von Karl-Heinz Hoffmann, bringt ihn dann zum knapp 30 Kilometer entfernten Bahnhof nach Nürnberg. Behrendt nimmt dann den Zug und fährt weiter nach Bonn in die syrische Botschaft. Über Damaskus fliegt er dann schließlich in den Libanon. Genau in den Libanon hatte Karl-Heinz Hoffmann nach dem Verbot der Wehrsportgruppe Hoffmann in Deutschland den Stützpunkt der Organisation gelegt.
Und auch Hoffmann selbst ist zu diesem Zeitpunkt übrigens schon in den Nahen Osten gereist. Er ist nämlich schon am ersten Weihnachtsfeiertag, also sechs Tage nach der Tat, in den Libanon gereist. Jetzt stellt sich mir natürlich sofort die Frage, was macht eine rechtsextremistische und verbotene Organisation, die sich jetzt WSG Ausland nennt, was macht die eigentlich in einem Bürgerkriegsland? Welche Kontakte hat sie möglicherweise zu radikalen palästinensischen Organisationen, die ja in der Gegend damals sehr aktiv sind? Und könnten diese Verbindungen tatsächlich auch eine Rolle gespielt haben für den Doppelmord von Erlangen? Genau darüber werden wir reden. Es geht um Verschwörungstheorien, es geht um Gewalt und auch um Folter. Und genau damit um einen entscheidenden Wendepunkt, der den stockenden Ermittlungen im Falle der Ermordung Frieda Pöschkes und Schlomo Lewins wieder neuen Auftrieb geben wird.
Und ich kann schon mal verraten, es wird einen weiteren Toten geben und Uwe Behrendt wird dabei eine ganz entscheidende Rolle spielen. Und auch er selbst wird kein Jahr mehr am Leben sein. Und so stellt sich für die Ermittler damals und für uns heute die Frage, war Uwe Behrendt wirklich ein Einzeltäter? Welche Rolle spielt sein Chef Karl-Heinz Hoffmann und seine Gruppe? All das werden wir detailliert nachzeichnen. Dabei werden wir bei der Frage nach dem Warum auch über antisemitische Verschwörungserzählungen stolpern. Wir, das sind Hannes Liebrandt
und Niklas Fischer, zwei Historiker von der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Das ist ein Podcast von Bayern 2 und diesmal in Zusammenarbeit mit Convers, dem Netzwerk Politische Bildung gegen Verschwörungsideologien der Georg-von-Vollmar-Akademie. Das ist Tatortgeschichte Spezial. Johannes, bevor wir direkt einsteigen, vielleicht erstmal eine Frage an dich. Ging es dir wie mir, also wirklich eine sehr komplexe Recherche, auch weil ich finde, die Suche nach der Wahrheit, das haben wir, glaube ich, gemerkt, als wir uns dem Fall genähert haben, weil die so unglaublich schwierig ist?
Ja, es ist wieder echt eine komplexe Folge und vor allen Dingen eine Geschichte mit so vielen Wendungen, gell? Also ich denke da sofort an unsere Folge zu Bruno Breguet zurück. Also da gibt es ja auch so mit vielen Tatorten, auch dann im Ausland, im Nahen Osten. Also man muss schon am Ball bleiben. Ich glaube, das habe ich in der letzten Folge mal gesagt.
Wollen wir nicht vertiefen, aber ich glaube, es wird eben immer dann schwierig, sozusagen die Wahrheit zu finden, wenn man eben den Menschen nicht mehr befragen kann, der mutmaßlich eben auch der Täter war. Darauf kommen wir zu sprechen. Wir wollen das natürlich heute alles wieder so nachvollziehbar wie möglich erzählen. Das heißt, wir behandeln wirklich Schritt für Schritt die Vor- und Nachgeschichte des Doppelmords von Erlangen. Ich beginne mit Uwe Behrens Weg bis zu diesem 19.12.1980, also dem Abend, an dem es zu der Tat kommt. Nochmal zur Erinnerung, Uwe Behrens ist eben der mutmaßliche Schütze, der Frieda Pöschke und Schlomo Levin umbringt. Sein Chef in der Wehrsportgruppe, Karl-Heinz Hoffmann, den kennen wir ja schon aus der ersten Folge. Mir stellt sich aber jetzt die Frage, wer ist dieser Uwe Behrens eigentlich und wie landet er in einer rechtsextremen Organisation? Also dabei natürlich auch ganz wesentlich, wieso wird er überhaupt zum Gewalttäter? Hannes, ich habe hier ein Foto mitgebracht von Uwe Behrens. Hilf mir vielleicht mal bei der Bildbeschreibung.
Ziemlich unscheinbar, oder? Also wenn ich ihn jetzt so anschaue, wir hatten ja Hoffmann das letzte Mal schon angesprochen, mit seinem Zwirbelbart, so ein charakteristisches Aussehen, das sehe ich jetzt bei ihm überhaupt nicht. Also man sieht ihn ein bisschen von der Seite, kurze, dunkle Haare, ganz unscheinbare Gestalt, mittleren Alters.
Geheimratsecken, ja. sehe ich schon. Was mir aufgefallen ist, dieses Bild, darauf kommen wir später zu sprechen, kann im Grunde nicht sonderlich alt sein. Und ich finde aber, er sieht auf diesem Foto relativ alt aus. Er ist aber gerade zum Tatzeitpunkt erst 29 Jahre alt.
Hätte ich jetzt auch älter getippt, tatsächlich. Ich habe ja gerade gesagt, mittleren Alters, also so 40 vielleicht oder Ende 30. Aber
also
ja.
Sieht schon ein bisschen älter aus, als er tatsächlich war. Behrens stammt aus Pößneck in Thüringen, ist also in der noch jungen DDR geboren. Das ist deshalb relevant, weil er mit dem Staat als junger Mensch immer wieder in Konflikt gerät. Er will nämlich eigentlich Geologie studieren, das darf er aber nicht. Und so beginnt er stattdessen ein Elektrotechnikstudium. 1973 versucht er dann tatsächlich auch aus der DDR zu fliehen. Angeblich sind es eher seine christlichen Überzeugungen, die seine oppositionelle Haltung dabei zum Regime begründen. Was wir aber auf jeden Fall auch sagen können, er ist schon sehr früh auch deutschnational eingestellt. Ganz wesentlich für unsere Geschichte ist, er wird dann eben wegen gescheiterter Republikflucht zu 20 Monaten Gefängnis verurteilt. Und nun kauft ihn ausgerechnet die Bundesrepublik Deutschland 1974 frei. Er darf also nach Westdeutschland ausreisen. Dort, könnte man sagen, schätzt er zu Beginn durchaus die Vorzüge seines neuen Lebens. Zumindest sieht das von außen so aus. Denn in Tübingen, wohin es ihn verschlägt, da erhält er ein Stipendium. Er studiert dann Theologie und Germanistik. Doch ganz, ganz früh schon, da gerät Behrens dann auf die schiefe, das heißt in seinem Fall rechtsradikale Bahn. Denn er ist aktiv beim Hochschulring Tübinger Studenten und im Dezember 1976, da ist bei einer Veranstaltung der Organisation ein uns gut bekannter Redner eingeladen, nämlich kein geringerer als Karl-Heinz Hoffmann. Doch bereits bevor diese Veranstaltung beginnen kann, da eskaliert die Situation, denn gegen diese Veranstaltung protestieren viele Studenten, die, ich sag jetzt mal, anders gesinnt sind. Und gegen die gehen jetzt zahlreiche Mitglieder der Wehrsportgruppe Hoffmann und des Hochschulrings gemeinsam gewaltsam vor. Wir haben ja zusammen studiert, Hannes, in Bayreuth war das. Könntest du dir bei uns im Bayreuth am Campus, könntest du dir da eine so aufgeheizte Stimmung vorstellen?
Bayreuth ist vielleicht ein schlechtes Beispiel dafür, oder? Also das ist doch schon ziemlich beschaulich dort. Aber ich muss sagen, auch in München ist es mir jetzt...
Ja, wir haben, glaube ich, aber mal gegen Studiengebühren damals protestiert.
Ja, stimmt. Das war das Revoluzzergehen dann in Bayreuth.
Ja, das ist ganz so aufgeheizt wie in Tübingen damals. Glaube ich, können wir sagen, war es auf jeden Fall nicht. Die Ausschreitung dort in Tübingen, will ich auf jeden Fall aber auch dazu sagen, um hier keinen falschen Eindruck zu erwecken, die gehören jetzt auch nicht unbedingt zum Alltag der Uni. Also das heißt, sie sorgen auch damals für sehr, sehr große Aufmerksamkeit. 1977 folgt dann nämlich auch wegen der Attacken ein Prozess und da sind eben auch Karl-Heinz Hoffmann und Uwe Behrens angeklagt. Das heißt, sie sitzen zusammen auf der Anklagebank. Hoffmann erhält eine Bewährungsstrafe von 10 Monaten, Behrens wird ganz freigesprochen. Für unseren Fall heute ganz wesentlich und entscheidend, Behrens wird dann im Anschluss Mitglied der Wehrsportgruppe Hoffmann. Wir haben auch in dieser Episode wieder den Historiker Uffe Jensen mit dabei, der uns als Experte zur Verfügung stand. Er hat das Buch Der Doppelmord von Erlangen geschrieben und er ist stellvertretender Direktor des Zentrums für Antisemitismusforschung in Berlin. Und wir wollten von ihm wissen, wenn wir das jetzt an dieser Stelle versuchen, auch nochmal so zusammenzufassen, warum driftet denn Uwe Behrens in Tübingen so in die rechtsextreme Szene ab? Dazu Uffe Jensen.
Es gibt natürlich da so eine, sagen wir mal, eine politische Linie. Ne? Er interessiert sich für einerseits christliche Sachen, andererseits Nationalismus schon während der DDR. Und jetzt kommt er natürlich nach Deutschland und er kommt einfach in so ein Milieu, das ihm schon quasi aus meiner Sicht auch ursprünglich irgendwie interessierte, auch während der DDR-Zeit. Das andere ist, man darf ja vielleicht nicht ganz vergessen, also wenn man sich das nochmal so überlegt, da wird jemand aus der DDR, ein junger Mann, kommt aus der DDR, wird freigekauft, ist ohne Familie in der Bundesrepublik, weil die Familie ja in der DDR verbleibt. Und ja, der sucht natürlich jetzt irgendwie Gruppen, an die er anschließen kann oder Freunde. Und er kennt ja auch niemanden in Tübingen. Und da kommt er eben relativ schnell in so Burschenschaftenzirkeln, was ja auch immer so ein Klassiker ist für junge Männer, die nicht wissen, die keinen kennen am Studienort. Und driftet dann immer weiter ab in dieses Milieu und kommt dann eben auch zu diesem Hochschulring, der rechtsextrem ist. Und dann trifft er eben dann auch Hoffmann.
Wenn wir uns der Person auch mit der Frage nähern, wie radikal ist er zu dem Zeitpunkt, dann fand ich ganz spannend in deinem Buch, du hast geschrieben, dass er 1979 als Söldner in Südrhodesien im Einsatz für die rassistische Minderheitsregierung ist. Wie müssen wir uns das vorstellen? Was weiß man darüber und kämpft er da jetzt oder was macht er da?
Also leider konnte ich darüber keine so großen Details finden, aber es gab natürlich immer wieder diese Möglichkeit, dass wenn man jetzt, ich sag mal, so ein bisschen militärisch orientiert ist oder so, auch vielleicht natürlich, Rhodesien ist ja auch Apartheid und ein rassistisches System. Also wenn man sich da so politisch in die Richtung begibt, dann war das natürlich als Söldner da für eine Zeit hinzugehen, zumindest eine Möglichkeit. Also einerseits hat das diese politisch rechte Geschichte, andererseits ist das natürlich auch so ein bisschen Abenteuerlust, was übrigens bei der WSG generell eine große Rolle spielte, auch, dass sie nachher nach Libanon gehen. Das sind auch junge Männer, die ein bisschen was von der Welt sehen wollen. Nicht, dass ich das verharmlosen möchte, aber das ist auch als Motiv da drin. Und ob er da jetzt wirklich gekämpft hat, ist eine gute Frage. Ich halte es zumindest für möglich, weil als er dann aktiver in der WSG wird, hat er eigentlich immer einen besonderen Status. Einmal ist er einer der schlauesten und intelligentesten, aber er gehört auch quasi gleich zur Führungsebene unter Hoffmann. Er ist auch durchaus jemand, der gewaltbereit ist, aber der eben auch zumindest gewisse Schulung hat, um solche Gruppen irgendwie anzuführen und da auch immer ein wichtiger Partner für Hoffmann war, die WSG zu organisieren oder zumindest wurde zu dem späten Zeitpunkt.
Jetzt sind wir noch mal ein bisschen in die Zeit vor dem Attentat eingetaucht. Lass uns jetzt vielleicht auch wieder in das Jahr 1980 dann übergehen, also genau in dem Jahr, in dem dann der Doppelmord von Erlangen stattfinden wird. In der letzten Folge haben wir ausführlich besprochen, dass die Wehrsportgruppe Hoffmann im Januar 1980 verboten wird. Und deshalb geht Karl-Heinz Hoffmann nun mit einer Gruppe von Getreuen und Leuten und Freunden und Weggefährten, die er manchmal auch neu anwirbt, in den Libanon. Das ist noch einige Monate vor der Tat, also vor der Ermordung von Frieda Pöschke und Shlomo Levin. Die Zeit hier im Nahen Osten wird der Spiegel später als die, ich zitiere mal, abenteuerlichste Episode der neudeutschen Hitlerbewegung bezeichnen. Das ist schon markige Worte, die der Spiegel damals wählt. Wie siehst du das, Niklas?
Ja, Uffe Jensen hat das ja in dem Gespräch vorhin auch angedeutet, dass durchaus auch eine gewisse Abenteuerlust die Menschen da in den Libanon geführt hat. Das soll überhaupt nicht die Verblendung, die Ideologie jetzt ausklammern, aber es treibt wohl gerade junge Menschen auch eine gewisse Abenteuerlust. Deswegen hat der Spiegel das vielleicht gar nicht so untreffend, sage ich jetzt mal, damals zusammengefasst.
In Bezug auf Libanon ist ganz wichtig zu erwähnen, dass das Land sich 1980 wirklich schon seit Jahren in einem Bürgerkrieg befindet. Und im Land haben eben radikale Kräfte der palästinensischen Befreiungsorganisation, also kurz PLO, quasi einen Staat im Staate gegründet. Die deutschen Rechtsextremisten quartieren sich in einem Lager der zur PLO gehörenden Fatah ein. Uffe Jensen hat das schon angesprochen, dass dieser Kontakt hergestellt wurde zwischen Hoffmann und den Palästinensern durch den Neonazi Udo Albrecht im Februar 1980. Deswegen wird im Frühling 1980 die WSG Ausland gegründet. Die Grundlage für den Kontakt mit der PLO besteht dabei in einem ja sehr einträglichen Geschäftsmodell, würde ich mal sagen. Also, denn Karl-Heinz Hoffmann, der kauft bei der Bundeswehr ausgediente Militärfahrzeuge auf, trotz des Verbotes der Wehrsportgruppe Hoffmann in Deutschland wohlgemerkt. Die Mitglieder der Wehrsportgruppe bringen diese Fahrzeuge dann über den Landweg in den Nahen Osten. Auch Uwe Behrendt ist übrigens daran beteiligt. Und vor Ort werden die Militärfahrzeuge dann an die PLO weiterverkauft. Und die PLO revanchiert sich, indem sie der WSG Ausland im Gegenzug Waffen liefert. Karl-Heinz Hoffmann selbst reist wohl im Mai 1980 erstmals in den Libanon. Laut eines damaligen BKA-Berichts gibt sich Hoffmann im Libanon gegenüber der Fatah als, ich zitiere mal, Kämpfer gegen Zionismus und Judentum aus. Laut dieses Berichts erreicht er auch, dass seine Gruppe bewaffnet und zur Bewährung im Kampf in den Südlibanon verlegt wird.
Ich glaube, wir sollten auf jeden Fall Hoffmanns anti-israelische Gesinnung im Hinterkopf behalten. Und diese Ideologie, die da eben zum Tragen kommt, die spielt dann auch bei einer Verschwörungserzählung im Laufe des Jahres 1980 eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und das ist eine Verschwörungserzählung, die von Karl-Heinz Hoffmann selbst kommt. Und diese Erzählung, auf die wir gleich zu sprechen kommen, die könnte natürlich auch Uwe Behrendt beeinflusst haben, eben den Doppelmord dann zu begehen, weil er das eben geglaubt hat sozusagen. Jetzt haben wir noch gar nicht besprochen, was hat es mit dieser Verschwörungserzählung auf sich. Dabei dreht sich alles um den verheerendsten Terroranschlag der bundesrepublikanischen Geschichte. Das heißt konkret, es geht um den 26. September 1980 und den Anschlag auf das Münchner Oktoberfest.
Zum Zeitpunkt der Detonation gegen 22.20 Uhr waren schätzungsweise 200.000 Menschen auf dem Gelände. Eine große Menge strömte bereits nach Hause. Ungefähr 1.000 Besucher hielten sich in unmittelbarer Nähe der Bombe am Hauptausgang auf. Die Explosion erfasste die Menschen in einem Umkreis von 50 Metern. Einige Opfer wurden durch die Luft geschleudert und zerrissen. Die Bombe war in einem Abfallkorb versteckt. Der Sprengstoff, etwa 3 Kilo und hochbrisant, explodierte in einem dickwandigen Gussrohr. Es entstand kein Krater, vielmehr wirkte die Bombe flächig und deswegen so verheerend. Der Druck war in den umliegenden Festzelten zu spüren, der Knall noch in mehreren Kilometern Entfernung zu hören.
Der Attentäter auf dem Münchner Oktoberfest, Gundolf Köhler, ist ein ehemaliges Mitglied der Wehrsportgruppe Hoffmann. Und zum Zeitpunkt des Anschlags, da sind Uwe Behrendt und auch Karl-Heinz Hoffmann eben gerade nicht im Libanon, sondern vorerst wieder in Deutschland. Das haben wir schon gesagt, das muss man sich einfach immer dazu denken, dass gerade Hoffmann mehrmals in diesen Jahren hin und her reist. Beide sind also im Land, als am 26. September in München die Bombe hochgeht. Und am Tattag, das ist ein Samstag, da versuchen Mitglieder der Wehrsportgruppe, einen Konvoi von Militärfahrzeugen in den Libanon zu bringen. Die kommen jetzt nicht wirklich weit. Also das heißt, sie scheitern schon an der Grenze zu Österreich und werden wieder zurückgeschickt. Aber im Zusammenhang mit dem Anschlag auf dem Oktoberfest, da gerät eben sehr schnell dann auch die Wehrsportgruppe Hoffmann ins Visier der Ermittler. Schon am nächsten Morgen, da wird dieser Militärkonvoi der Gruppe in Garching bei München angehalten und durchsucht. Die 4 Insassen werden dabei festgenommen und ebenfalls am nächsten Tag, also nach dem Anschlag, also am 27. September, da werden 12 weitere Personen verhaftet, darunter auch Karl-Heinz Hoffmann und Uwe Behrendt. Da man jetzt aber in den Militärfahrzeugen nichts Belastendes findet und alle Verhafteten zudem Alibis haben, werden sie letztlich wieder auf freien Fuß gesetzt. Hoffmann reist dann schließlich auch wieder in den Libanon. Und jetzt kommt eben seine Verschwörungserzählung ins Spiel. Denn dort im Nahen Osten, da verfasst er ein Pamphlet. Und darin, sage ich jetzt mal vorsichtig, da äußert er seine ganz eigene Sicht über den Anschlag auf dem Münchner Oktoberfest. In der Schrift, das ist relativ lang, da gibt es jetzt mehrere Erklärungsansätze, wer die Terrortat in München verübt haben könnte. Für uns entscheidend ist die Variante, in der es heißt, das Zitat Blutbad von München als Aktion des israelischen Geheimdienstes. Und Hoffmann wird dabei noch konkreter, denn er fabuliert, Israel habe seine im Libanon tätige Gruppe gezielt diskreditieren wollen, nämlich dadurch, dass man diese Gruppe für das Attentat auf die eigene Bevölkerung verantwortlich macht. Ja, Hannes, und das war noch immer nicht alles, denn weil der Täter Gundolf Köhler in Wirklichkeit vom israelischen Geheimdienst ausgewählt worden sei, wäre es dann auch kein Zufall, dass seine Bombe ausgerechnet dann hochging, als sich ein Konvoi der Wehrsportgruppe Hoffmann von Deutschland auf den Weg in den Libanon gemacht hatte. Wenn du das so hörst, wie würdest du diese Verschwörungserzählung bewerten?
Boah, Niklas, schwierig. Also hier muss man ganz deutlich sagen, dass die Wehrsportgruppe Hoffmann sich durch diese Erzählung auch ein bisschen aus der Schusslinie manövrieren möchte, indem er eben einen anderen Täterkreis präsentiert. Also ich habe da jetzt spontan auch an das schreckliche Attentat jetzt in Moskau gedacht, also in dem eben Putin beziehungsweise auch die russische Regierung dann sofort irgendwie auf die Ukraine verwiesen hat, um eben da irgendwie auch politisches Kalkül daraus zu schlagen, obwohl man ja relativ sicher jetzt schon weiß, dass es Islamisten waren. Also ja, klassische Verschwörungserzählung, um eben die eigene Position zu stärken, um sich da irgendwie rauszuhalten.
Ja. Naja, und vor allen Dingen eben, um sich selber zum Opfer zu machen. Ne?
Genau.
Also wir haben es ja gesagt, im Grunde der schwerwiegendste Terroranschlag der bundesrepublikanischen Geschichte. Der wird hier durchgeführt und Karl-Heinz Hoffmann sagt, das wird eigentlich nur gemacht, um meine, ja, ach doch so wichtige Gruppe zu diskreditieren. Das eigentliche Opfer, das sind wir. Ne? Ist so die, ja, eine Ebene. Und die zweite Ebene ist natürlich, ich kann jetzt sagen, wie wichtig ich bin. Ich kann mich hier wunderbar als Waffenbruder gegenüber den radikalen palästinensischen Kräften inszenieren. Also seht her, unser gemeinsamer Feind, das ist Israel oder das Judentum, weil die haben sogar diese Verschwörung gegen mich entwickelt, so ungefähr. Ne? Also es ist natürlich am Ende alles vollkommen abstrus, aber für uns ganz entscheidend, er versucht zu sagen, dieser Feind, der findet mich so wichtig, dass er sogar einen Anschlag auf mich über den Umweg sozusagen des größten Volksfestes durchführt, nur um mich zu diskreditieren.
Man könnte es auch so sehen, dass Hoffmann ja auch Interesse daran hat, sich zu profilieren, das hast du gerade ein bisschen angedeutet, denn seine deutsche Truppe, die bringt sich immer wieder gegenüber der PLO, ich sage jetzt mal ein bisschen in Misskredit. Die deutschen Kämpfer werden zwar mit paramilitärischen Übungen trainiert, aber wir dürfen uns da jetzt nicht irgendwie eine Eliteeinheit vorstellen von kampferprobten Söldnern oder so. Für die Palästinenser selbst sind sie auch wenig effektiv, für den Kampf auch nicht zu gebrauchen. Gleichzeitig begegnen die Deutschen ihren Partnern auch immer herablassend. Hoffmann selbst leitet die Gruppe dort im Nahen Osten zwar sehr streng, ist aber selten da. Und er lebt auch gar nicht im Lager, sondern in einer Villa der PLO. Also ist auch ein bisschen so abgehoben, auch räumlich distanziert. Und so kommt es wohl auch innerhalb des Lagers vermehrt zu Undiszipliniertheiten, sage ich das jetzt mal. Und die Wehrsportgruppe Hoffmann fällt dann schließlich im Libanon nach und nach in Ungnade. Und genau in dieser angespannten Lage, da richtet sich die Gewalt schließlich dann nach innen. Und unter den Mitgliedern der Wehrsportgruppe Hoffmann, da kommt es zu Rivalitäten. Und das ist wirklich noch ganz gelinde gesagt. Es kommt nämlich zu Folterungen, die schließlich einem Mitglied dieser Gruppe das Leben kosten wird. Und einer soll daran ganz entscheidenden Anteil haben, den wir heute schon häufig angesprochen haben, Uwe Behrendt. Viele Mitglieder der WSG Ausland, also der Wehrsportgruppe Ausland, sind in den Nahen Osten gegangen, weil sie auch ein Abenteuer suchen. Tatsächlich dürfen sie aber auch das Lager kaum verlassen. Und jetzt macht sich auch neben diesen Rivalitäten, neben diesen Undiszipliniertheiten auch die Ernüchterung breit, weil die Gruppe eben ja nicht zum Einsatz kommt. Statt zu kämpfen, sind sie häufig damit beschäftigt, mühsam Wasser hoch in das Lager, in den Bergen zu schleppen. Krankheiten breiten sich aus, Durchfall beispielsweise. Und gleichzeitig droht von oben eine ständige Gefahr durch israelische Luftangriffe. Deshalb müssen die Mitglieder der Wehrsportgruppe unter schwersten Bedingungen bei großer Hitze einen Bunker bauen. Und bereits im September 1980 wagen 4 Mitglieder den Fluchtversuch. Sie werden aber von der Polizei der PLO geschnappt und jetzt in ein Gefängnis gesteckt. Dort werden sie nun von den restlichen Mitgliedern der Wehrsportgruppe misshandelt, hatten wir angesprochen, die Folter. Während Hoffmann abwesend ist, übernimmt jetzt Uwe Behrendt die Initiative. Er plädiert etwa 12 Wochen vor den Morden in Erlangen für die sofortige Exekution der Geflüchteten und damit seiner Kameraden eigentlich.
Ich würde auf jeden Fall sagen, wir sehen auch auf alle Fälle, wie skrupellos Uwe Behrendt selber ist. Ne? Also, dass er da eben die Exekution fordert, zeigt aus meiner Sicht unzweifelhaft seine Gewaltbereitschaft.
Ja, und diese Gewaltbereitschaft, die bringt er dann auch nach Deutschland zurück. Er kommt dann 1980 zwischenzeitlich wieder nach Erlangen, wo es ja dann zum Doppelmord kommt. Ende Dezember, also kurz nach der Tat, flieht dann Uwe Behrendt zurück in den Libanon. Auch Karl-Heinz Hoffmann kehrt dann in den Libanon zurück. Und hier im Lager der WSG Ausland, da spitzen sich die Probleme im Februar 1981 immer weiter zu. Eine scheinbare Lappalie führt schließlich zum Tod eines Mitglieds der Wehrsportgruppe. Denn Kai-Uwe Bergmann, das ist einer derjenigen, der im Jahr davor an dem Fluchtversuch beteiligt gewesen ist. Der ist starker Raucher. Das Problem ist aber, Karl-Heinz Hoffmann ist überzeugter Nichtraucher. Und so gerät Bergmann wegen seines Lasters nun noch mehr in Misskredit. Es geht mit kleineren Quälereien gegen Bergmann los. Das steigert sich dann zur Folter. Unter anderem wird sogar Waterboarding eingesetzt. Hoffmann selbst schlägt auch zu bei diesen Folterungen. Laut Zeugenaussagen von Mitgliedern der Gruppe, die später dann abtrünnig werden, ist es dann aber vor allem Uwe Behrendt, der entscheidend dazu beiträgt, dass Bergmann schließlich zu Tode gefoltert wird. Erstes auch, der später mit einer Schaufel die Leiche von Bergmann in den Dünen hinter dem Lager vergraben haben soll.
Dieser von dir jetzt sehr detailreich geschilderte, ich sag jetzt mal, nächste Gewaltexzess, der kann den Zerfall der WSG Ausland aber nicht mehr aufhalten. Vielleicht könnte man auch sagen, er beschleunigt ihn zusätzlich. Denn die Spirale der Gewalt, das können wir erkennen, die dreht sich auf jeden Fall weiter. Denn immer wieder versuchen Mitglieder der Wehrsportgruppe Hoffmann nun zu flüchten, werden im Grunde geschnappt und dann wieder gefoltert. Bei einem weiteren Deutschlandaufenthalt ihres Chefs Karl-Heinz Hoffmann, da implodiert die WSG Ausland schließlich, denn als sich die Gelegenheit bietet, setzen sich drei Mitglieder der Wehrsportgruppe in die deutsche Botschaft ab und diese drei werden ihren Chef schwer belasten, denn längst interessiert sich auch das deutsche BKA für die brutalen Vorgänge hier im Libanon und damit kommt plötzlich auch wieder Bewegung in den Fall des Doppelmordes von Erlangen, denn die Ermittlungen, die stecken trotz der Spuren, die in Richtung der Wehrsportgruppe Hoffmann zeigen, weiterhin fest. Bereits im April 1981 wird Karl-Heinz Hoffmann bei einem Aufenthalt in Deutschland zum Doppelmord an Frieda Pöschke und Schlomo Lewin befragt. Bei dieser ersten Zeugenvernehmung tischt er den Ermittlern aber noch die Geschichte auf, wonach er, seine Freundin Franziska Birkmann und Uwe Behrendt am Tattag ab spätestens 18 Uhr den ganzen Abend gemeinsam zu Hause gewesen wären. Uwe Behrendt selbst kann nicht vernommen werden, weil der nach der Tat in Erlangen natürlich jetzt nicht mehr nach Deutschland zurückreist. Also kommen die Ermittler jetzt auch hier nicht wirklich weiter. Was ihnen einfach fehlt, das sind die entscheidenden Beweise. Doch dann sind es die Abtrünnigen der Wehrsportgruppe im Libanon, die den Ermittlungen eine neue Dynamik verschaffen. Denn diejenigen, die da in der deutschen Botschaft auftauchen, die werden schließlich vom BKA ausgeflogen und eben nach Deutschland gebracht. Und da packen sie ausführlich über die Gewalteskalation im libanesischen Lager aus. Und aus diesem Grund wird schließlich ein Haftbefehl gegen Karl-Heinz Hoffmann erlassen. Am 16. Juni 1981, da wird er an der Sicherheitskontrolle des Frankfurter Flughafens festgenommen. Die Ermittler interessieren sich natürlich für den Verbleib von Kai-Uwe Bergmann, zudem auch für die Freiheitsberaubungen und die ganze Gewalt im Lager. Und aus diesem Grund gibt der Generalbundesanwalt schließlich bekannt, dass ein Verfahren wegen des Verdachts der Bildung einer terroristischen Vereinigung eröffnet wird. Übrigens auch gegen Franziska Birkmann, also der Lebensgefährtin von Hoffmann, ergeht in diesem Zusammenhang ein Haftbefehl. Das heißt für uns zum Verständnis, weil das jetzt sehr komplex ist, hier geht es also zunächst nicht direkt um den Doppelmord von Erlangen, aber, und das wird eben ganz entscheidend, auch die Staatsanwaltschaft Nürnberg wird jetzt nun wieder aktiv und sie stellt nun im August 1981 Haftbefehle gegen Hoffmann und Birkmann aus. Karl-Heinz Hoffmann wird unter anderem vorgeworfen, er habe, ich zitiere hier, in bewusstem und gewolltem Zusammenwirken mit einem anderen aus niederen Beweggründen und heimtückisch zwei Menschen getötet. Franziska Birkmann, also die Lebensgefährtin von Karl-Heinz Hoffmann, wir erinnern uns, der die Damensonnenbrille, die am Tatort gefunden wurde, gehört hat, der wird die entsprechende Hilfestellung dafür vorgeworfen. Und Uwe Behrendt, der soll, Zitat, als ausführendes Werkzeug für die gedachte Tat gedient haben. Am 4. September 1981 wird Karl-Heinz Hoffmann dann erneut vernommen. Und nun, da erinnert er sich plötzlich anders an den Tatabend. Er belastet Uwe Behrendt, das Verbrechen alleine begangen zu haben. Und wieder begegnet einem das Motiv Rache für das Oktoberfestattentat. Behrendt habe seinen Chef rächen wollen, weil dieser wegen des Anschlags als Terrorist verleumdet worden sei. Wir kennen die Argumente, haben sie sehr ausführlich besprochen, aus Hoffmanns Libanon-Pamphlet. Und es ist natürlich tatsächlich möglich, dass Behrendt genau das zum Anlass für den Mord nahm, also das Pamphlet. Jedenfalls erklärt Hoffmann jetzt in der Vernehmung, Berend habe ihn rächen wollen, Rache nehmen wollen an den angeblich tatsächlichen Schuldigen des Oktoberfestattentats, dem Mossad, den Israeliten, den Juden. Und genau da sei Berend dann eben auf Shlomo Levin gekommen.
Wir müssen uns auch nochmal die Verbindungen ins Gedächtnis rufen, die wir schon aus der ersten Episode kennen und die auch Berend kannte. Also wir hatten ja über den Otschi-Artikel gesprochen. Und das Entscheidende ist, Uwe Berend selbst kann ja zu diesen Anschuldigungen von Hoffmann gar nichts sagen, denn genau einen Tag nach der Vernehmung von Hoffmann, da bringt er im weit entfernten Libanon seinen Abschiedsbrief zu Papier. Darin erklärt er seiner Mutter und auch seiner Schwester, dass er sich erschießen wird. Mutmaßlich am 16. September 1981 beendet dann Uwe Berend sein Leben und begeht Suizid. Und nun stellen wir uns natürlich die Frage, stimmt die von Karl-Heinz Hoffmann präsentierte Version der Geschehnisse? War Uwe Berend wirklich der Einzeltäter? Und welche Rolle spielt er dabei selbst bei diesem ganzen Mord, beziehungsweise an diesem Doppelmord? Diese Frage wird schließlich in einem aufsehenerregenden Prozess vor dem Landgericht Nürnberg verhandelt werden. Dabei wird es auch um die Tatwaffe mit dem selbstgebauten Schalldämpfer gehen. Es dauert noch lange, bis zum 12. September 1984, bis endlich der Prozess beginnt gegen Karl-Heinz Hoffmann und seine Lebensgefährtin Franziska Birkmann. Dass sich das alles so lange zieht, das liegt auch an dem zweiten Verfahren des Generalbundesanwalts wegen der Bildung einer terroristischen Vereinigung. Genau das wurde aber zwischenzeitlich eingestellt.
Ja, ich glaube, das ist juristisch wahnsinnig komplex. Wir wollen das nicht weiter vertiefen. Es geht eben um die Frage, wo ist denn die WSG Ausland eigentlich aktiv? Also im Libanon oder in Deutschland geht es darum, in Deutschland Taten vorzubereiten. Und weil das, wenn ich das richtig verstanden habe, nicht gesehen wird, weil man das eben nicht erkennt, und dagegen hatten übrigens auch Birkmann und Hoffmann geklagt, wird eben dieses Ermittlungsverfahren des Generalbundesanwalts fallen gelassen.
Und genau deshalb rückt nun das zweite Verfahren gegen Hoffmann und Birkmann vor dem Landgericht Nürnberg-Fürth in den Fokus. Der 12. September 1984 ist ein äußerst verregneter Tag. Davon lassen sich aber die etwa 100 interessierten Zuschauer nicht abschrecken. Sie finden sich schon 2 Stunden vor Beginn der Verhandlung vor dem Gericht ein. Es sind natürlich auch zahlreiche Journalistinnen und Journalisten aus aller Welt da, auch übrigens aus Israel. Hoffmann zeigt sich dabei keineswegs verschlossen und gibt auch mehreren Kamerateams bereitwillig Interviews. Dabei erklärt er meist, er hoffe auf eine reale Chance, schließlich habe er mit dem Mord nichts zu tun. Ich habe jetzt einen Artikel aus der Süddeutschen Zeitung vom Prozessauftakt vor mir liegen und da sehe ich Karl-Heinz Hoffmann schon ein bisschen anders. Wir hatten ihn in der ersten Folge so ein bisschen mit diesem Zwirbelbart vorgestellt. Jetzt ist wirklich so ein Rauschebart geworden, also oben kahl, also am Kopf kahl und der Bart wirklich sehr, sehr prägnant. Hoffmann verliest zu Beginn des Prozesses schließlich eine ganz lange Erklärung und darin erklärt er zum Beispiel Folgendes. Das Gericht sei wegen Befangenheit abzulehnen. Die Medien nämlich hätten ihn seit 3 Jahren derart intensiv vorverurteilt, dass er lieber russisch Roulette spielen wolle, als von diesem und übrigens auch jedem anderen deutschen Gericht Gerechtigkeit zu erwarten. Die anschließende Verlesung der Anklage durch den Oberstaatsanwalt dauert dann etwa 1 Stunde. Die Süddeutsche Zeitung spricht von 30 Seiten voller Horror. Schauen wir uns mal an, was Hoffmann nun vorgeworfen wird. Zunächst geht es um die Verlegung der verbotenen Wehrsportgruppe in den Libanon. Das hatten wir sehr ausführlich behandelt. Dort soll er 15 ehemalige Mitglieder seiner Organisation und Neulinge einem intensiven paramilitärischen Ausbildungstraining unterzogen haben. Und diese ganze Gruppe sei dann auch nach dem Führerprinzip geordnet gewesen und soll eben auch geplant haben, Terroranschläge in der Bundesrepublik durchzuführen und, und. Im Herbst 1980 soll er dann Uwe Berend dazu bestimmt haben, den jüdischen Verleger Shlomo Levin zu erschießen. Levin wurde nach dieser Einschätzung zum Opfer, weil er als einer der maßgeblichen Repräsentanten der jüdischen Mitbürger im Raum Erlangen-Nürnberg galt. Die Staatsanwaltschaft geht auch davon aus, dass zwischen Hoffmann und Berend klar war, sollte es Zeugen geben, müssen auch diese erschossen werden. Für die Tatausführung soll Hoffmann dann Berend eine Maschinenpistole aus seinen Waffenbeständen zur Verfügung gestellt haben Und dann kommt auch Franziska Birkmann ins Spiel, also die Lebensgefährtin von Hoffmann. Sie habe nicht nur für die Tarnung ihre Sonnenbrille zur Verfügung gestellt, vielmehr hätten alle drei, also Behrendt, Birkmann und Hoffmann, gemeinsam auch den Schalldämpfer für die Waffe gebaut.
Ja, Hannes, und ich glaube, man kann sagen, diese Geschichte mit dem Schalldämpfer, die ist wirklich eine mit, ich sag mal, gewissen Widersprüchen. Dazu sollten wir nochmal einen kleinen Sprung zurück machen, nämlich in den November 1980, also dem Monat vor der Tatbegehung. Frieda Pöschke und Schlomo Levin werden am 19.12.1980 mit einer Beretta samt eines selbstgebauten Schalldämpfers erschossen. Und im November 1980, da sucht Karl-Heinz Hoffmann in seinem Umfeld jemanden, der ihm eben so einen Schalldämpfer baut. Er findet dann wohl einen bekannten Metallschlosser, der ihm das eben anfertigen will. Mehr als eine Skizze wird dabei aber tatsächlich nie gemacht. Als dann auch ein zweiter Handwerker nicht für die gewünschte Anfertigung zur Verfügung steht, da machen sich eben Uwe Behrendt und Hoffmann selbst ans Werk. Auf dem Küchentisch in Ermreuth basteln sie aus dem Gehäuse einer Sprühdose einen Schalldämpfer und Franziska Birkmann beseitigt schließlich den überschüssigen Müll. Uwe Behrendt und Karl-Heinz Hoffmann, die erproben den Schalldämpfer dann sogar im eigenen Schießkeller. Tatsächlich, und für uns das Wesentliche, von einem solchen Schalldämpfer werden in Erlangen am Tatort Splitter gefunden. Und was sagt jetzt Karl-Heinz Hoffmann vor Gericht dazu? Er streitet ab, dass der Schalldämpfer für die Tat gebaut wurde. Vielmehr, so behauptet er, ging es um eine Musteranfertigung, nämlich eine Musteranfertigung für eine geplante Waffenfabrik, die im Libanon entstehen sollte. Als der Richter ihn dann sinngemäß fragt, wozu man jetzt ausgerechnet in einem Bürgerkriegsland wie dem Libanon einen in Serie angefertigten Schalldämpfer braucht, da reagiert Hoffmann, ja sagen wir mal, angesäuert. Natürlich scheint das jetzt für uns ein starkes Indiz zu sein, aber die Nürnberger Strafkammer, die stellt damals auch in den Raum, dass das eben auch gegen eine Beteiligung Hoffmanns an der Tat sprechen könnte. Denn warum, so fragt man sich damals, sollte er denn zum Beispiel mit den Handwerkern jetzt mehrere Menschen mit ins Wissen setzen, also mit ins Vertrauen ziehen, wenn man mit diesem Schalldämpfer später jemanden ermorden will? Also ich glaube, das ist einigermaßen nachzuvollziehen. Juristisch kommt für Hoffmann zudem entlastend dazu, dass zahlreiche Mitglieder bzw. ehemalige Mitglieder der Wehrsportgruppe vor Gericht jetzt ihre Aussagen widerrufen. Ein Mitglied aber, Alfred Kees, der bestätigt seine Aussage vor Gericht. Er erklärt, Hoffmann habe ihn dazu aufgefordert, einen Juden zu ermorden. Auch hier findet aber Hoffmann wieder eine Erklärung für diese Anschuldigung, denn diese Aussage, das wäre eine nachträgliche Rache an ihm. Also an ihm, dem strengen Chef der Wehrsportgruppe, weil der ja so, ich sag mal, hart im Lager im Libanon war. Also für den ganzen Drill und die Brutalität in dem libanesischen Lager, da will sich jetzt eben der Kees mit seiner Aussage an seinem alten Chef rächen. Karl-Heinz Hoffmann selbst, der bleibt vor Gericht bei seiner Version, also seiner letzten Version der Ereignisse. Auch vor Gericht belastet er den verstorbenen Behrendt weiter schwer. Einmal, da bezeichnet er ihn sogar als, Zitat, Rindvieh, getrieben von Aktionsgeilheit. Nach fast 2 Jahren und 185 Verhandlungstagen endet dann der Prozess und das Urteil, das wird für viele Menschen bis heute nicht zufriedenstellend sein.
Mit Spannung wird am 30. Juni 1986 das Urteil im Prozess gegen Franziska Birkmann und Karl-Heinz Hoffmann erwartet. Hoffmann wird wegen der Herstellung von Falschgeld, wegen Freiheitsberaubung, Strafvereitelung, dem unerlaubten Umgang mit Sprengstoff, wegen Verstößen gegen das Waffengesetz und wegen Nötigung und gefährlicher Körperverletzung zu 9,5 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Die letzten Punkte, die ich gerade aufgelistet hatte, die beziehen sich dabei auf seine Zeit im Libanon. Franziska Birkmann erhält für die Nichtanzeige einer Straftat, wobei es dabei um diese gefälschten Geldscheine geht, 6 Monate. Wichtig ist jetzt, die beiden erhalten also einen Freispruch von allen anderen Tatvorwürfen. Das heißt also auch in Bezug auf die Erschießung von Frieda Pöschke und Schlomo Levin. Die Indizien reichen dem Gericht am Ende nicht aus, um Karl-Heinz Hoffmann als Mittäter zu verurteilen. Oder wie das damals dann auch fachjuristisch heißt, nicht gegeben ist, ich zitiere, dass zur Verurteilung ausreichende Maß an Sicherheit an der Täterschaft des Angeklagten. Wir haben mit Uffe Jensen auch über dieses Urteil gesprochen, warum das Gericht das so einschätzt und wie er das bewertet.
Ja, das Gericht behandelt ja verschiedene Aspekte. Also Hoffmann ist für verschiedene Delikte vor Gericht zusammen mit seiner Partnerin und Lebensgefährtin. Und der Doppelmord ist ein Teil, ja, der Anklage sozusagen. Beide werden ja am Ende auch verurteilt, aber eben am Ende nicht für den Doppelmord ausdrücklich. Dafür werden sie freigesprochen von dem Vorwurf. Das ist ja ein Vorwurf der Beihilfe im Prinzip. Also es ist nicht, den Mord begangen zu haben. Das Gericht glaubt Hoffmann, das ist letztlich am Ende eine Aussage Hoffmanns, das Gericht glaubt Hoffmann, dass Behrendt diese Tat begangen hat und wischt alle möglichen Gegenindizien so ein bisschen beiseite. Behrendt ist zu dem Zeitpunkt ja auch höchstwahrscheinlich oder ist tot, so davon geht das Gericht aus, hat Selbstmord begangen 1981 im Libanon. Und dann ist das sozusagen, okay, der hat das gemacht. Jetzt ist die Frage, wie stark war Hoffmann direkt an der Planung und Ausführung beteiligt? Und das bewirkt das Gericht eben als nicht gegeben. Und aus meiner Sicht schauen sie da schon an vielen Indizien vorbei. Es gibt aber allerdings auch ein paar Indizien, die das Gericht nicht kennen konnte, die wir kennen heute. Zum Beispiel dieses Verschwörungsnarrativ von Hoffmann, mit dem er sich bei der PLO auch vorstellt in gewisser Hinsicht und das Oktoberfestanschlag ja zu so einem Komplott der Israelis erklärt. Das kannten die Richter so in dieser Form nicht, weil dieses Schriftstück den deutschen Behörden nicht bekannt war. Also es gibt einige Indizien, die aber auch deswegen nicht so richtig verwertet werden können, weil die vor Gericht nicht wiederholt werden. Also es ist so, habe ich verstanden, im Strafgesetz, wenn in der Vernehmung jemand eine Person beschuldigt oder eine Aussage macht, muss das vor Gericht durch diese Person, durch diesen Zeugen wiederholt werden, um als entsprechend bewertet zu werden. Und Hoffmann ist relativ geschickt darin, alle seine Zeugen und ehemaligen Mitgliedern der WSG auch so ein bisschen unter Druck zu setzen, die ja auch oft noch Anklagen gegen sich haben. Und die haben zwar in den Vernehmungen alles Mögliche gesagt, was ich lesen kann als Historiker und denke, das ist jetzt aber schon ziemlich weitgehend, ja, deutet auf eine massive Mitbeteiligung Hoffmanns hin in diesen Aussagen. Diese Aussagen werden aber vor Gericht nicht wiederholt und sind deswegen für das Gericht nicht zu bewerten oder nicht zu benutzen. Am Ende würde ich sagen, kommen Sie eben zu dem Schluss, dass der Doppelmord nicht zu bewerten ist und er wird freigesprochen. Allerdings muss man auch sagen, dass er für relativ geringe Delikte wie Geldfälschung und einiges andere, Körperverletzung, wird er für 9 Jahre verurteilt. Also das Urteil ist am Ende meiner Interpretation relativ hoch, was zumindest für mich darauf hindeutet, dass die Richter irgendwie doch dachten, na, wir können es ihm nicht nachweisen, aber wir ziehen das Strafmaß so hoch, wie es geht.
Du deutest in deinem Buch auch an, dass das Gericht im Grunde ein mögliches Motiv, also ein antisemitisches Motiv, nicht richtig erfasst. Wie müssen wir uns das vorstellen? Wie ist das gemeint?
Also ganz faktisch glaubt das Gericht, so absurd das vielleicht aus heutiger Perspektive klingen mag, der Selbstaussage Hoffmanns, dass er kein Antisemit ist. Er sagt vor Gericht, ich bin keiner. Und das Gericht sagt, na gut. Und dann wird da nicht weiter drüber nachgedacht. Dahinter gibt es auch, würde ich sagen, auch eine juristische Erwägung. Die juristische Erwägung ist, dass zu dem damaligen Zeitpunkt aus meiner Sicht Antisemitismus nicht so stark straferschwerend gerechnet werden würde wie heute, sodass dieses antisemitische Motivlage für das Strafmaß nicht so entscheidend ist. Man versucht ihn eigentlich also ganz klassisch juristisch für die Beihilfe zum Mord zu belangen. Und da spielt das Motiv des Antisemitismus ein bisschen weniger eine Rolle. Aber es ist auch wirklich bemerkenswert, dass es eigentlich in den Verhandlungen und auch in den Befragungen, bei den Vernehmungen, aber auch in dem Urteil, es gibt ja natürlich am Ende ein schriftliches Urteil, eigentlich so gut wie nirgendwo Antisemitismus ein Thema ist. Also ich hätte mir zum Beispiel, heute würde man ja, wenn so eine Tat passiert, würden ja die Ermittlungsbeamten schon bei der Vernehmung bei den WSG-Mitgliedern, die da im Libanon sind, würden ja danach fragen, hier, wie ist denn das mit den Juden? Was habt ihr denn da, gab es da irgendwie so Antisemitismus? Gab es da irgendwie Aussagen von wem auch immer? Und die gab es, wie wir aus Biografien inzwischen, Autobiografien oder Erzählungen der späteren Erzählungen der Mitglieder wissen, das gab es durchaus, aber danach haben die Beamten schon gar nicht gefragt. Und es spielt dann im Prozess auch kaum eine Rolle und wird eigentlich nicht richtig bewertet. Und das finde ich aus heutiger Sicht überraschend. Und daran schließt sich dann die Frage an, ja, warum ist das eigentlich so? Und in gewisser Hinsicht ist das so, weil Antisemitismus 1980 viel weniger im Fokus ist und man versucht, das auch möglichst nicht zu diskutieren, weil das alles noch so belastet ist. Man muss das als politisch bewerten, aber man möchte es eigentlich nicht unbedingt im allgemeinen Verständnis so als antisemitische Tat darstellen. Ich würde eben sagen, dass sie auf jeden Fall eine antisemitische Tat darstellt.
Ohne das jetzt zu hoch hängen zu wollen, aber könnte man sagen, dass man, wenn das vielleicht auch repräsentativ ist für den Zeitgeist, dass man damals noch gar nicht erkennt, dass die Abneigung gegenüber einem Menschen eben auch antisemitisch motiviert sein kann?
Na, man weiß das natürlich schon. Man weiß ja auch um die Dynamik der antisemitischen und der judenhassenden Gruppierung. Aber es gehört dabei auch dazu, dass es eigentlich zum Gründungsmythos der Bundesrepublik gehört, die Juden zu schützen und nicht antisemitisch zu sein. Das ist ein Kernbestand der Bundesrepublik nach dem Nationalsozialismus. Und dieser Kern wird natürlich tangiert, wenn es jetzt antisemitische Gewalt gibt und wenn jetzt wieder Juden umgebracht werden. Und da sind wesentlich größere Fragen, die um das Selbstverständnis auch dieses Staates gehen, mit involviert. Und so, glaube ich, produziert sich oder lässt sich so ein blinder Fleck in gewisser Hinsicht in den Diskussionen erklären, dass die Gesellschaft von dem Antisemitismus lieber nichts wissen wollte, obwohl es ihn natürlich gab und sie das letztlich auch wusste.
Ja, Niklas, jetzt ist das Urteil gesprochen. Und es bleiben sicherlich noch weitere Fragezeichen bestehen, nicht nur bei uns, sondern bei allen, die auch jetzt diese Folge hören. Was machen wir jetzt daraus? Also was denkst du, was nehmen wir damit?
Gut, juristisch können wir jetzt erstmal nur zusammenfassen. Damit bleibt Uwe Behrendt der tote Einzeltäter, also der Schütze, der Frieda Pöschke und Shlomo Levin grausam hingerichtet haben soll. Naja, und es bleiben einfach viele Ungereimtheiten, ne? Also zum Beispiel die Frage nach dem selbstgebauten Schalldämpfer. Also das ist ja irgendwie schon noch immer eine sehr, sehr offene Frage. Und genau wegen dieses Schalldämpfers scheint es 2023 so, als würde plötzlich nach über 40 Jahren doch nochmal Bewegung in den Fall kommen. Im August 2023 ploppt die Meldung auf, die Nürnberger Staatsanwaltschaft würde eine Wiederaufnahme des Verfahrens prüfen. Konkret geht es um ein Schreiben des Bayerischen Verfassungsschutzes an die damals aktive Sonderkommission des Bayerischen LKA. Dieses Schreiben, das ist vom April 1981 und darin erklärt ein V-Mann, er sei nur 6 Tage vor dem Doppelmord von Erlangen auf Schloss Ermreuth gewesen. Und dabei will er gesehen haben, wie sich Karl-Heinz Hoffmann an einem Metallrohr zu schaffen macht. Und Hoffmann, der sei sehr darum bemüht gewesen, auf dem Rohr keine Fingerabdrücke zu hinterlassen. Wir haben es vorhin gehört, damals aber, da gingen die Ermittler davon aus, dass an der späteren Tatwaffe ein Schalldämpfer war, der aus einer Spraydose gefertigt wurde. Und dem V-Mann, den wird jetzt damals ein Vergleichsstück, also ein Vergleichsstück einer solchen Spraydose vorgelegt. Und dieser V-Mann, der verneint jetzt eine, Zitat, Ähnlichkeit mit dem bei Hoffmann gesehenen Behälter. Anfang 2024 erklärt die Nürnberger Staatsanwaltschaft schließlich, dass das nicht ausreicht. Es wird kein neues Verfahren gegen Karl-Heinz Hoffmann geben.
Karl-Heinz Hoffmann wird schon 1989 aus der Haft entlassen. Der markante Bart ist heute etwas kürzer und auch weiß geworden. Was geblieben ist, ist aber seine Überzeugung, dass er selbst ein Opfer der damaligen Ereignisse gewesen ist. Denn er veröffentlicht regelmäßig kurze Videobotschaften und da wettet er immer wieder gegen die angeblichen Verleumdungskampagnen über ihn und meint nach wie vor, hinter den Anschlägen, die man ihm quasi in die Schuhe stecken wollte, würde Israel bzw. der Mossad stecken.
Ich glaube, was wir auf jeden Fall zusammenfassen können, ist, er hält eben immer noch an dieser großen Verschwörungserzählung fest. Und er macht sich eben immer noch selbst zum Opfer. Das ist insofern ja auch eine klassische, wenn du so willst, Täter-Opfer-Umkehr, weil ja mindestens der Schütze der Täter aus seiner Organisation gekommen ist. Das wird aber ausgeblendet, sondern das Opfer hier, das ist Karl-Heinz Hoffmann.
Unabhängig jetzt von dem konkreten Fall, und den wir jetzt nicht lösen konnten, ist es für mich wichtig, beziehungsweise habe ich mitbekommen, dass wir auch über Verschwörungstheorien, Verschwörungserzählungen sprechen. Das machen wir in einer Sonderfolge, in einer Bonusfolge mit einer Expertin, die genau darüber promoviert hat. Also hört auf jeden Fall wieder rein.
Abschließend wollen wir diese Folge über die schreckliche Gewalttat von Erlangen, aber mit Frieda Pöschke und Shlomo Levin. Und wir beginnen sie dort, wo wir sie angefangen haben, am Tatort. Im Burgbergviertel, da wo Frieda Pöschke und Shlomo Levin bis zu ihrem Tod gelebt haben. 30 Jahre nach der Ermordung der beiden wird dort eine Grünanlage zwischen der Ebrardstraße und der Schwabach umbenannt. Sie trägt den Namen Levin-Pöschke-Anlage. Dazwischen liegt wirklich eine lange Zeit, in der auch das Vermächtnis der beiden lange Zeit nicht verwirklicht werden kann. Denn die Pläne von Shlomo Levin, eine jüdische Gemeinde in Erlangen zu gründen, die ruhen nach seinem Tod für viele, viele Jahre. Unter den jüdischen Mitmenschen in der Stadt herrscht nach der Tat natürlich große Angst. Es finden dann ja auch weitere rechtsextremistische Anschläge in Nürnberg statt, die man heute so gar nicht unbedingt auf dem Zettel hat. Wollen wir nicht weiter vertiefen. Ganz wichtig für uns ist, es dauert dann bis in das Jahr 1997, bis der Holocaust-Überlebende Josef Jakubowicz die Pläne seines Freundes Shlomo Levin dann endlich in die Tat umsetzen kann. Er gründet mit seiner Frau Rose Wanninger zusammen die israelitische Kultusgemeinde Erlangen, die bis heute besteht. Hannes, jetzt haben wir ganz lange überlegt, wie wir diese Folge heute richtig enden lassen können. Wir haben uns viel mit dem Täter und der Organisation beschäftigt, aus der er kam. Zwei, die haben wir aber noch gar nicht so genau beschrieben. Und das machen wir jetzt zum Ende mit einem Foto, auf dem zu sehen sind Frieda Pöschke und Shlomo Levin, die natürlich viel mehr sind als die Opfer dieses antisemitischen Verbrechens. Und deshalb enden wir diese Doppelfolge mit einem Bild der beiden aus glücklichen Tagen. Ich habe es hier vor mir liegen. Die beiden lachen sich an, sehen glücklich aus. Und dabei wollen wir es belassen.
Am Ende bleibt uns noch zu sagen, dass diese Folge wurde im Rahmen von Konvers, dem Netzwerk politische Bildung gegen Verschwörungsideologien, der Georg-von-Vollmer-Akademie mit freundlicher Unterstützung der Bundeszentrale für politische Bildung aufgenommen. Wenn ihr jetzt mehr über dieses Netzwerk oder über das Thema Verschwörungsideologien erfahren wollt, dann besucht auch die Website www.konvers-netzwerk.de.
Und nachdem wir in dieser und in der letzten Folge einen wahren History-Crime-Fall besprochen haben, kann ich euch noch den Podcast Krieg im Schatten ans Herz legen. Hier geht es um den Mord an Nikola Milicevic, genannt Beban. Auch hier tappen die Ermittler lange Zeit im Dunkeln. Krieg im Schatten ist ein Podcast in 6 Teilen und ihr findet ihn in der ARD-Audiothek.